Der Netzwerk Südbaden Podcast wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Freiburg, Nördlicher Breisgau und dem Mercedes-Benz-Zentrum Freiburg, Kestenholz GmbH.
Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast.
Pause, was bedeutet das für Sie? Durchatmen, innehalten, die Füße hochlegen, in ein Brötchen beißen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und vielleicht nutzen Sie diesen Podcast ja auch dazu, eine kleine Pause zu machen. Pause, das ist der Titel der aktuellen Ausgabe von Netzwerk Südbaden und darum geht es heute auch hier in unserem Podcast. Ich habe Sebastian Rechenbach von Beet und Beete getroffen. Das ist die erste Ausgabe, die unter freiem Himmel aufgezeichnet wurde, mitten im Grün in Oberbergen, dort wo die Rechenbachs als Microfarmer Gemüse anbauen und sich eine Pause von der Stadt gönnen. Sebastian, hast du heute schon eine Pause gemacht?
Muss ich gerade mal kurz nachdenken. Ja, doch, eine Mittagspause.
Wie sieht die aus hier bei euch?
Ich habe das große Glück, dass meine Frau Caroline mir meistens eine Feschbarbox richtet. Das ist dann mein Mittagessen. Meistens kalt, aber ab und zu haben wir hier auch ein kleines Feuer. Und dann nehme ich einen Topf mit. Da ist irgendwie ein Eintopf drin oder sowas. Und dann gibt es auch mal was Warmes.
Wie lange gönnst du dir die Pause?
In der Regel ist es eine halbe Stunde.
Okay, und das reicht?
Das reicht auf jeden Fall. Ich meine, der Tag ist einfach begrenzt und ich möchte die meiste Zeit nutzen, um meinen Tagesplan umzusetzen. So, von damit, ja, ist eine halbe Stunde eigentlich absolut in Ordnung. Ja, für mich auf jeden Fall.
Ihr seid Mikrofarmer, Sebastian. Was genau bedeutet das?
Ja, das bekommt eigentlich aus der USA, Frankreich und Japan ein bisschen diese Richtung, dass man versucht, auf kleinster Fläche möglichst viel zu produzieren. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, bis zu welcher Größe man noch von Microfarming spricht, aber ich würde sagen, alles zwischen 1 bis 3 Hektar, würde ich sagen, das könnte noch in diesen Bereich passen. Und wir sind mit einem halben Hektar ja relativ klein. Und man versucht, so viele Fruchtfolgen wie möglich im Jahr auf die Felder zu bringen und auf die Beete zu bringen und auf kleinster Fläche einfach einen hohen Ertrag zu erzielen.
Wie sieht denn so ein Tag bei euch aus? Du hast gesagt, es ist für dich wichtig, das Tagesziel zu erreichen. Also weißt du am Vorabend genau, welchen Ablauf du am nächsten Tag haben wirst?
Ich sollte es wissen, sagen wir mal so. Das Problem ist, ich merke, wenn ich mir einen Plan mache, arbeite ich viel strukturierter und effizienter. Und es geht eigentlich hauptsächlich um Effizienz. Wir haben keine Mitarbeiter. Von daher geht es bei uns sehr viel um Effizienz und damit man auch die Sachen alle gemacht bekommt. Und es gibt natürlich das Wetter, was mir schon ein bisschen vorgibt, was zu tun ist. Ich muss die trockenen Phasen, die dieses Jahr leider kaum vorhanden sind, nutzen, um gewisse Sachen zu machen. Und in den nassen Phasen muss man dann die Sachen erledigen, die unterm Dach sind oder im Folientunnel sind. Von daher ist das Wetter immer noch auch mit ausschlaggebend. Und natürlich Reifeprozesse, wenn was geerntet werden muss oder wenn was dringend wieder ausgesät werden muss. Das sind so Vorgaben und drumherum versuche ich halt alles andere mit reinzupacken.
Wie viele Wetter-Apps hast du auf dem Handy?
Ehrlich gesagt nur eine.
Das Landwirtschaftswetter?
Ja, es gibt tatsächlich das Landwirtschaftswetter.
Ja,
wetter-bw, glaube ich, .de. Das ist was halt sehr detailliert ist und was auch tatsächlich, gerade was die Niederschlagsmengen angeht, auch hilfreich ist. Ansonsten, ich mache jetzt keine Werbung, einfach eine Website, die ich halt nutze, die mir über die Jahre hinweg als zuverlässig rüberkam. Wobei ich sagen muss, dass dieses Jahr sich auch aufgrund, was ich jetzt irgendwie mitbekommen habe, dass die Flugdaten ja nicht genutzt werden können oder weniger Flugdaten genutzt werden können. Ja. Und somit sind die Angaben tatsächlich ungenauer, habe ich das Gefühl, dieses Jahr.
Ja.
Und was Gewitter angeht, ist es sowieso immer parzellenweise. Mhm. Von daher kann man sich da auch nicht ganz drauf verlassen. Und oftmals ist es so, also wir kommen aus Freiburg hier an Kaiserstuhl. Das heißt, in Freiburg kann es Katzenhageln und hier draußen passiert gar nichts. Und ich denke, ich muss nicht gießen, ist es halt dann doch nicht so. Von daher, das mit dem Wetter ist dieses Jahr wirklich eine sehr, sehr... Also wir haben uns zum Durchstarten jetzt nicht unbedingt das einfachste Jahr ausgesucht.
Warum habt ihr euch denn überhaupt dieses Projekt ausgesucht?
Wir wollten eine Veränderung ein bisschen. Also wir waren jetzt irgendwie 16 Jahre in der Gastronomie tätig und haben Cafés und auch ein Restaurant am Ende gehabt. Ich vor allem, ich spreche jetzt einfach mal für mich, wollte raus aus der Innenstadt, brauchte ein bisschen irgendwie Ruhe. Ich habe einfach gemerkt, dass mir das gut tut, da wir schon die 3 Jahre vorher angefangen haben, ein kleines eigenes Gemüse anzubauen fürs Restaurant.
Auch
hier am Kaiserstuhl hatte ich ein ganz kleines Stückchen. Damit hat es eigentlich so ein bisschen angefangen. Das hat mich schon in die Richtung eigentlich gebracht. Was entspannt mich? Was tut mir gut? Genau, daher kam das dann auch ein bisschen.
Jetzt ist ja die Idee das eine, die Umsetzung das andere. Wann war klar, das wird mehr als eine Idee.
In dem Moment, als wir aufgehört hatten mit dem Restaurant und es klar war, man möchte auch was Neues machen, ja, man möchte auch eine Aufgabe haben, hat sich das eigentlich, wir sind wirklich sehr spontan noch, was die Umsetzung angeht. Mhm. Also ob das jetzt irgendwie der Kauf von einem Auto ist oder sonst irgendwas, bei uns passiert es innerhalb von einer Stunde eigentlich. Also wir machen da nicht lang rum. Also das ist, wenn wir eine Idee haben, setzen wir um. Ja, und es funktioniert meistens, klar. Manchmal denkt man, okay, man hätte sich vielleicht anders entscheiden können oder sollen, aber so richtig auf die Nase gefallen sind wir dabei eigentlich nie. Und von daher war die Entscheidung eigentlich, ich würde mich echt täuschen, aber ich würde auch mal sagen, man hat sich am Abend hingesetzt und hat die Idee gehabt und gesagt, hey komm, das machen wir, das setzen wir um. Und ich glaube jetzt nicht, dass es so ein super langer Prozess war, eher die Art und Weise, wie man es dann umsetzt. Was wir natürlich jetzt einfach merken, ist so die Vermarktungsgeschichte, dass man auch nicht die Zuverlässigkeit hat, dass alles immer gleich reif ist, dass man Schädlinge hat und so weiter, ja, dass man natürlich da ein bisschen flexibel sein muss und auch sein Konzept flexibel aufstellen muss. Aber dafür haben wir jetzt auch dieses Jahr, wo wir gesagt haben, wir gucken, was wir dieses Jahr schaffen können, ja, und nächstes Jahr macht man dann wieder eine Verbesserung und so kann sich das ja auch entwickeln.
Das ist aber eine Sache, die wachsen soll. Also ihr sagt nicht, oh, pff, ja, wir haben jetzt hier mit einem sehr regenreichen Jahr gestartet, danke für nix, wir verändern uns wieder.
Caroline sagt schon hin und wieder, dass man davon schon einfach davon ausgehen müsste, dass es nicht einfacher wird. Also auch gerade vom Wetter her. Ich meine, auf ein regenreiches Jahr könnte nächstes Jahr das trockenste Jahr folgen. Ich meine, man sieht es ja ein bisschen paar hundert Kilometer weiter weg, ist es trocken und hier ist es jetzt nass. Von daher habe ich schon Respekt vor der Sache und auch von dem her, was auf einem zukommen kann. Aber ich glaube, dass man speziell auf einer kleinen Parzelle mit einem vielfältigen Angebot auch ein bisschen sich so aufstellen kann, dass man reagieren kann oder dass man auch mal den Verlust von einer Kultur oder zwei Kulturen vertragen kann, wenn man andere Kulturen halt besser wachsen, wie es dieses Jahr ja ist. Also Tomaten sind langsam, Kartoffeln haben sehr viel Krautfäule. Wir machen alles Bio, das heißt, wir spritzen nicht. Wir haben natürlich auch dann dementsprechend den Druck. Aber dafür habe ich natürlich, was das Gießen angeht und was gerade diese Blattgemüsesachen angeht, Salat oder Mangold, oder die sind laufen halt dieses Jahr perfekt. Da hat man kaum, muss man kaum was machen, dann kann man einfach nur ernten. Von daher glaube ich, dass es eben darum geht, dass man sich relativ breit aufstellt und dass das dann auch ein bisschen einem davor schützen kann. Ich habe ein super Bewässerungssystem dieses Jahr installiert. Gebraucht habe ich es nicht.
Vielleicht nächstes Jahr dann.
Genau, und ich hoffe auf eine Art und Weise natürlich, dass ich es nächstes Jahr dann auch nutzen kann, klar.
Gelernt habt ihr beide tatsächlich ganz, ganz andere Dinge, also die auch nichts mit der Gastro zu tun haben. Caroline kommt aus der Buchhaltung, du aus dem Tourismus.
Genau.
Habt ihr einfach ständig Bock auf Veränderungen, die euch hierher geführt hat? Oder wie? Also wie hat denn der Weg dahin angefangen?
Ich glaube, wie es den meisten geht, man geht in die Schule, danach muss man eine Ausbildung machen oder studieren. Ja. Ich glaube, dass viele auch gar nicht wissen genau, ob das Richtige ist, ob sie damit ihr Leben lang glücklich werden. Uns hat halt beide in andere Richtungen irgendwo getrieben. Und wir haben uns auch in der Gastronomie kennengelernt.
Beide schon dort arbeitend,
genau. Und dadurch kam dann die Selbstständigkeit, was übrigens auch innerhalb von einer Woche entschieden wurde.
Aber ihr scheint da sehr auf der gleichen Welle unterwegs zu sein. Geht wahrscheinlich dann bei so einem Unternehmungsdrang auch gar nicht anders, oder?
Ja, als Paar? Ja, doch schon. Ich kenne wenige, die so viel Zeit als Paar miteinander verbringen. Ja. Trotzdem einfach sagen, ja, man geht sich nicht gegenseitig irgendwie auf die Nerven oder ja, man hat einfach dieselben Ideen, man hat die Lust drauf, irgendwas zu verändern oder was neu zu machen, was zu verbessern. Ich glaube, da sind wir uns sehr einig, was das angeht.
Bet und Bete heißt das Kind und ihr liefert an die Haustüre. Wer sind denn eure Kunden?
Unterschiedlichst, absolut unterschiedlichst. Wir haben letztes Jahr in dem wir sind immer noch in der Corona-Phase, aber wo es einfach so akut war, haben wir einfach gesagt, wir müssen trotzdem was machen. Also wir konnten unser Restaurant kündigen. Das war auch so geplant. Das hat nichts mit Corona zu tun gehabt. Da haben wir einfach Glück gehabt, dass wir dann wirklich genau zum ersten Lockdown eigentlich unser Restaurant zugemacht haben, weil wir aus dem Vertrag raus konnten. Das hatten wir auch geplant. Und dann wollten wir aber in dem Jahr trotzdem was machen. Und wir hatten ja schon Gemüse angebaut. Mhm. Also das Gemüse war ja angebaut oder für das Jahr war geplant. Und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren das einfach aus. Ein paar Stammkunden oder Freunde im Freundeskreis. Machen wir so eine kleine Kiste, bringen denen einfach das Gemüse. Ein paar sind dabei geblieben jetzt, als wir es jetzt sozusagen richtig umgesetzt haben. Und ein paar neue sind dazugekommen. Und wir sind eigentlich jetzt auch von der Kapazität ja ziemlich ausgelastet. Wir haben nicht so viele Kisten. Also wir sind dann wirklich ein kleiner Laden noch. Und das sind aber unterschiedlichste Leute.
Sie alle eint der Bock auf gute Produkte.
Ja, wobei ich schon sagen muss, die Leute merken, dass sie ein Produkt haben, was nicht easy ist vom Handling her. Ja. Also wir sind kein Supermarkt, das Gemüse hat Charakter. Ja. Ich meine, ein großes Vorbild ist ja eigentlich Piloveri mit dem Demeter-Anbau ich glaube in Bad Krozingen unten sind sie. Und die sagen ja nicht umsonst, sie machen Gemüse mit Charakter. Das ist, es ist halt einfach ja was anderes, wie wenn ich eine super saubere, gleichgewachsene Möhre im Supermarkt kaufe oder ob ich halt was kriege, wo noch ein bisschen Erde dran ist oder irgendwie sie ein bisschen verzweigt ist, klein, groß, krumm, wie auch immer.
Ja.
aber sie schmeckt halt anders. Und das ist der große Unterschied. Und die meisten schätzen wirklich den Geschmack. Und die Tatsache, dass es, glaube ich, geliefert wird, ist auch nicht uninteressant.
Absolut.
Also viele wollen einfach sagen, dass es direkt vor der Türe steht. Aber wir merken auch, dass manche vielleicht mit der Kiste nicht ganz so happy sind, weil sie einfach sich vielleicht was anderes vorgestellt haben. Und es fordert auch den Koch zu Hause.
Absolut. Neue Herausforderungen.
Genau. Kreativität.
Gemüse, klar.
Genau. Aber ich meine, es gibt ja im Internet für alles ein Rezept. Ne?
Ja.
Also das ist ja wirklich das kleinste Problem, sich da irgendwie ein Rezept zu suchen. Wir schreiben eine E-Mail vorher, was in der Kiste ist, wenn irgendwas Spannendes drin ist, was man vielleicht nicht sofort kennt. Aber wir merken, dass auf jeden Fall viele sich das vielleicht auch einfacher vorgestellt haben. Aber Veränderung ist nie bequem. Also wenn man wirklich was verändern will.
Ja,
und wer den Schritt mit uns mitgeht, der hat auf jeden Fall ein Top-Produkt in der Kiste, muss aber ein bisschen was zu Hause auch dann damit anstellen.
Was ihr nicht anbietet und das ja aber wirklich auch ganz bewusst ist, ein individuelles Zusammenstellen der Kiste, richtig?
Genau, genau.
Also warum wollt ihr das nicht?
Der Einzelne denkt natürlich, das ist ja kein Problem, er hat ja nur einfach einen Wunsch, was wegzulassen. Für uns ist es aber von der Logistik her nicht umsetzbar, weil wir müssten anfangen, jede Kiste zu beschriften. Sie muss im Auto am richtigen Ort stehen, damit wir sie auch dann wirklich, wenn wir bei dem Kunden vor der Haustür sind, direkt als erstes greifen können. Von daher muss man dann sagen, man muss streng sein. Man muss sagen, das geht gar nicht. Und natürlich sagen wir auch, wir machen 100% Saison. Das heißt, wenn was reif ist, kommt in die Kiste.
Ja.
Es gibt immer wieder die Ausnahme, wenn man sagt, ja, rote Beete essen wir gar nicht. Ja? Dann, und wir versuchen auch, das mal umzusetzen. Aber im Endeffekt gibt man es halt dem Nachbarn. Also da ist so viel drin in der Kiste, wenn einem eine Sache nicht schmeckt, es gibt immer Leute oder Familie, wo man es dann weitergeben kann. Ich denke, das ist kein Problem.
Du hast gerade gesagt, bestechend ist natürlich der Geschmack. Kein Wunder bei dieser Anbauart. Das müsste ja eigentlich auch für die Gastro interessant sein, zumal wir ja hier von wunderbarer Gastronomie umgeben sind.
Ja, das müsste, das kann man als müsste sehen, weil es sind verschiedene Faktoren. Das ist gar nicht so einfach, das so kompakt zu sagen. Aber einmal, ich brauche das Personal, was es verarbeiten kann. Mhm. Und was gerade ein Riesenthema ist in der Gastronomie. Es macht mehr Arbeit, ich muss mehr putzen. Ich habe wirklich damit was zu tun. Und es ist natürlich preislich ein bisschen teurer.
Ja.
Ein bisschen und manches ist man vielleicht auch viel teurer als das, was ich jetzt beim Großhändler bekomme. Und die Verfügbarkeit. Das merken wir, das ist der Hauptpunkt, das ist eigentlich die Verfügbarkeit. Ich meine, ich habe ja selber jetzt 15 Jahre lang meine Produkte gekauft als Gastronom und ist natürlich super bequem. Ich kann immer den gleichen Lieferanten anrufen und ich kann zu jeder Saison alles bestellen.
Mhm.
Aber genau das wollen wir eben nicht. Wir wollen ja, dass wirklich nur gewisse Sachen auch verfügbar sind.
Aber ist das nicht eigentlich schon auch der Trend, also wirklich auf Saisonalität zu setzen? Also zumindest liest man es ja auf vielen Karten, dass wir mit der Regionalität und der Saisonalität verbunden sind.
Ja, ich möchte jetzt niemanden da rumkommen, aber klar, es steht auf vielen Karten. Mhm. Ich würde sagen, wie viel dann davon wirklich saisonal und regional ist, ist stark anzuzweifeln, speziell weil Regionalität ja oftmals falsch interpretiert wird. Wenn ich irgendwas hier kaufe, heißt es ja nicht unbedingt, dass es von hier kommt.
Und
ich glaube, dass manch einer gerne sich auf Regionalität beruft, aber im Endeffekt im Edeka oder sonst irgendwo eingekauft hat und das als regional bezeichnet. Also ich meine, jedes Restaurant, was aufmacht, jeder Zeitungsartikel heißt, ja, wir machen saisonal, regional.
Eben.
Also ich kann es nicht mehr hören, weil ich finde, das wirklich umsetzen tut es kaum jemand, weil er es nicht kann oder weil er es nicht will. Man kann es nur, wenn man einen kleinen Laden hat, als großer Laden fast nicht vorstellbar. Also ich weiß nicht, woher die Mengen kommen sollen und ja, und man muss es halt auch wollen vom Preis her. Ne?
Na klar. Jetzt kennst du ja wirklich beide Seiten. Der die Lieferung bekommt und der sie jetzt ausliefert. Du hast vorhin gesagt, du wolltest eine Pause von der Innenstadt oder raus aus der Innenstadt. Auch ganz klar eine Pause von der Gastronomie?
Würde ich jetzt nicht so 100% bejahen können. Also das Kochen vermisse ich total. Ich vermisse auch unsere Gäste. Wir haben immer Freude dran gehabt. Das war eigentlich schon eine Sache, die wir gerne gemacht haben. Auch privat. Wir kochen extrem viel. Also auch wenn wir jetzt hier 10 Stunden draußen sind, abends gibt es ein frisch gekochtes Essen. Also da gibt es bei uns,
das ist nicht zu viel dann am Ende
des Tages. Das ist dann nicht zu viel am Ende des Tages. Das sind wir uns wert und das wollen wir auch. Das ist uns wichtig. Und von daher, ich glaube, das mit dem Kochen muss nicht aus der Welt sein. Aber es muss vielleicht einfach sich wieder was Neues entwickeln. Wie so oft.
Also kein Ende, sondern vielleicht auch eine Pause.
Vielleicht dann tatsächlich eine Pause. Und eben, ich wollte vor allem aus der Stadt raus.
Ist das hier weniger stressig als Gastronomie?
Anders stressig.
Anders?
Ich meine, der eine Unterschied ist natürlich der Kundenkontakt und die Anspruchshaltung vom Kunden im gastronomischen Bereich ist halt, ja, ein Kunde kann dir den ganzen Tag auf gut Deutsch versauen, sage ich mal. Mhm. Ja, also mit, und ist es eine andere Art von Stress, auch mit den Öffnungszeiten, dass man sie immer abdecken muss, dass man immer da sein muss. Ja. Und hier ist es ja wirklich so, auch so, dass man sich den Tag, wenn es halt morgens regnet, sage ich, je später los, mache ich halt länger. Ich kann das einfach ein bisschen freier einteilen. Ja. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, dass das hier für mich jetzt im ersten Jahr kein Stress ist. Also ich meine, die Wettersituation hat dieses Jahr sehr, sehr dafür gesorgt, dass ich auch mal schlecht schlafe, weil ich halt denke, okay, jetzt regnet es schon wieder, die Tomaten kommen irgendwie nicht richtig zum Ausreifen. Von daher würde ich jetzt lügen, ich hätte keinen Stress. Aber die Erschöpfung abends ist eine gute Erschöpfung für mich. Okay. Also es ist eine andere Erschöpfung, aber eine positive.
Wie viele Kulturen baut ihr denn aktuell an?
Ja, ich habe gedacht, ich mache jetzt hier irgendwie gleich so viel wie möglich. Caroline hat gleich gesagt, mach nicht so viel. Und sie hat natürlich meistens recht. Und in dem Fall ist es schon so, dass ich nächstes Jahr das reduzieren werde. Ich glaube, jetzt hier im ersten Jahr haben wir vielleicht 50 verschiedene Kulturen angebaut. Oh, wow. Wobei natürlich auch dann verschiedene Kartensorten und so mitgezählt sind. Aber nächstes Jahr, ich glaube, die Spezialisierung auf wenige, in Anführungsstrichen wenige Sachen, also lass es 25 Kulturen sein, ist auch vom Arbeitsaufwand was Besseres, weil man sich einfach nicht so verzettelt und sich auf die, auf weniges Gutes konzentrieren kann.
Und du musst ja auch mit jeder einzelnen Kultur total vertraut sein. Also was braucht die? Was will die? Was darf die nicht haben? Wer darf da nicht dran? Das ist ja irre.
Ja, es ist, also ist am Anfang sieht super komplex aus, also eben Fruchtfolgen, Mischkulturen und so weiter, gerade im Bio-Bereich auch super wichtig, Kompost herstellen selber und so weiter. Das, am Anfang sieht es sehr komplex aus, aber es folgt alles so ein bisschen auch einem Schema. Okay. Also und es sind einfach so viele, also Brassica-Sorten, also die Kohlsorten sind alle sollten halt nicht nebeneinander stehen und man weiß einfach.
Weil die sich nicht mögen?
Die mögen sie, die haben ja alles, was also dieselben Nährstoffe braucht.
Ah, das nehmen die sich weg.
Die nehmen sich gegenseitig weg und unterstützen sich nicht wirklich gegenseitig. Und sie ziehen natürlich auch denselben Schädling an.
Ja.
Und wenn ich, also der Klassiker, der absolute Klassiker ist Möhre und Zwiebel. Die Möhrenfliege hält die Zwiebelfliege ab und umgekehrt. Okay. Und die schützen sich gegenseitig. Es funktioniert jetzt auch nicht immer, aber es funktioniert sehr gut. Und so kann man einfach auch ein bisschen in dem Bereich sich informieren. Und ich lese halt super viel drüber. Und es gibt natürlich auch auf YouTube ein paar wirkliche Genies zu sehen, die das weltweit sehr, sehr gut betreiben. Und ja, also dann kann man schon auch gutes Internet nutzen, um sich da sehr gut zu informieren.
Ist das die Quelle Nummer eins, mit der du oder ihr euch euer Wissen aneignet?
Na, ich sag mal so, ich bin Waldorfschüler. Ne?
Also das hilft natürlich, da war ja der Grundstein schon gelegt.
Genau, also ich habe tatsächlich ein Jahr Gartenbauunterricht gehabt, wobei ich jetzt lügen würde, wenn ich sage, dass ich da irgendwas noch weiß, was ich damals gemacht habe.
Aber zumindest ein Bezug, oder?
Ein Bezug, ja, meine Eltern hatten einen Garten früher, das gab immer eigene Tomaten, meine Oma hat immer einen Garten gehabt. Also zumindest hatte ich immer da ein bisschen Bezug dazu. Bücher gibt es zwei, die ich lese. Genau, das eine ist auch von so einer Farm in Kanada, die auch Microfarming machen, also so ein kleiner Betrieb. Aber ich muss sagen, die Hauptquelle, wenn man mal schnell auch was wissen muss und reagieren möchte, ist schon das Internet.
Okay.
Ja, ganz klar.
Was ist denn die größte Unwägbarkeit beim Gärtnerinnen-Dasein?
Ich glaube jetzt, man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen am Anfang und was dauerhaft schwierig ist und was am Anfang schwierig ist. Für mich ist am Anfang super schwierig, die Erntezeitpunkte so zu legen, dass ich immer was da habe. Also das merke ich vor allem bei den Kisten. Wenn das grundsätzlich jedes Jahr langsamer anfängt und dann im Sommer ein Überangebot herrscht meistens und im Herbst dann noch so ein bisschen Sachen vorhanden sind, die man halt über das ganze Jahr angebaut hat oder die dann auch erst reif sind wie Sellerie zum Beispiel. Die Planung vom Garten, ja, finde ich so das Komplexeste von allem. Und die Unwägbarkeiten, ich würde sagen, ist auch das Wetter. Also das Wetter, was Schädlinge angeht, kommt immer darauf an, wo man ist. Also wir haben halt hier schöne Wühlmäuse, die ich auch zum Teil tatsächlich erwische.
Und was machst du dann mit denen? Können wir darüber reden öffentlich?
Ja, wir können darüber reden. Da Wühlmäuse, die haben nicht so genug natürliche Fressfeinde. Also die gibt es einfach nicht in der Menge. Das ist ganz interessant. Hier ist eine Wieseldame mit Jungen. Die war letztes Jahr schon hier, die ist jetzt wieder hier. Die schnappt sich pro Tag sicher ihre 5, 6 Wühlmäuse.
Ist sie satt.
Dann ist sie satt, definitiv. Dann haben wir hier Milan oder Mäusebussard, die hier die eine oder andere Maus erwischen. Aber die Mäuse vermehren sich viermal im Jahr. Der erste Wurf ist gleich geschlechtsreif. Also man kann einfach sich hochrechnen, was dabei rumkommt. Und die haben halt hier bei mir das Paradies. Das heißt, Futter haben sie natürlich auch genug. Und ja, ich habe Fallen. Also, anders geht's nicht. Und bei den Schnecken, dieses Jahr gab es aufgrund des letzten Jahres gar nicht mal so viel Schnecken. Also fand ich jetzt und habe ich auch von einigen anderen gehört. Nächstes Jahr könnte ich mir vorstellen, gibt es wieder mehr, weil natürlich dieses Jahr sehr nass war. Und das ist halt vor allem eher am Anfang ein Problem, wenn der erste Schwung kommt, wenn die Kulturen noch klein sind. Weil dann ist die Schnecke natürlich innerhalb von der Nacht mit so einem kleinen Minisalat durch und dann war es das. Und Wenn die Kulturen größer werden, ist nicht mehr ganz so ein großes Problem. Da wird abgelesen, genau, und dann verschwinden die halt einfach.
Verstehe. Auf Nimmerwiedersehen.
Auf Nimmerwiedersehen, genau.
Gab es schon mal eine Situation jetzt in der Zeit, in der er das wirklich hauptberuflich macht, in der du morgens hier angekommen bist, die Wühlmäuse haben den Boden umgegraben, die Schnecke hat den Minisalat zerfressen, wo du gedacht hast, wisst ihr was, ich habe jetzt auch echt keinen Bock mehr?
Ja.
Ja?
Also meine Launen, also Colin kann das sicher bestätigen, sind sicher ein bisschen unterschiedlich, wenn ich nach Hause komme. Es sind schon Kleinigkeiten, die einen Tag schön machen oder die einen Tag nicht so schön machen. Und es gibt Tage, da ist es frustrierend. Mhm. Die gibt es 100%. Also gerade wenn man dann, ich komme halt nicht an jede Stelle überall gleich hin. Also ich mache jetzt nicht jeden Tag einen Gartenrundgang, was man aber rein theoretisch machen sollte fast. Um sofort zu erkennen, okay, da ist ein Problem, da muss ich handeln. Und dann habe ich halt eine Woche mal an eine Ecke nicht geguckt und ich komme da halt wieder hin und dann sehe ich, alles klar, da sind jetzt die Weißfliege, hat jetzt ihre Eier in die Wurzeln gelegt und die sind halt der Rosenkohl dieses Jahr ist halt jetzt nicht so üppig, weil halt ein paar Pflanzen jetzt eingegangen sind. Mhm. Und wäre ich halt dann öfter dorthin gegangen, hätte ich es vielleicht früher erkannt, hätte ich es vielleicht angehäufelt, ja, wäre es vielleicht nicht passiert.
Da musst du rund um die Uhr eigentlich da sein.
Ja, und wenn man es halt zum größten Teil alleine macht oder zu zweit, dann hat man, ja, geht's einfach nicht. Aber da muss man einfach auch erkennen, okay, ich kann nicht überall sein. Und es gibt einfach Sachen, ich meine, ich kompostiere es im Endeffekt, es kommt wieder zurück in den Kreislauf, gut ist.
Verstehe. Du hast gerade gesagt, ihr macht das wirklich alleine bzw. zu zweit. Jemanden mit reinzuholen ist im Moment noch keine Option oder wollt ihr nicht?
Wir hatten ganz am Anfang jemanden halbtags und wir haben aber gleich erkannt, im ersten Jahr macht das einfach keinen großen Sinn. Da sind einfach die Schwankungen zu groß, ja. Und wir haben dieses Jahr definitiv aufgrund des Wetters, vor allem bei den Tomaten, ein Defizit. Also nicht unbedingt, dass wir jetzt viel weniger, also doch, wir ernten natürlich weniger. Das Thema ist einfach, dass das Erntefenster kürzer ist, weil die Tomaten einfach später gereift sind. Hat man ein sehr warmes Jahr, geht es ein bisschen schneller. Und dann fehlt halt zum Beispiel ein Monat Einnahmen von den Tomaten. Und die Tomaten sind mit schon das wichtigste Produkt, um Geld zu verdienen. Mhm. Da es einfach im Privathaushalt beliebt ist und ja, auch, weil die Gastronomie es sehr gern nimmt, weil es ein Produkt ist, was ich nicht groß verarbeiten muss. Ja. Ich kann es in Vorspeisen verarbeiten, wie auch immer. Und der Geschmack kommt halt super gut raus. Also ja. Wenn ich irgendwie eine Burrata habe und dann mache ich ein bisschen Olivenöl, Tomate, perfekt. Mehr brauche ich nicht.
Nee, mehr braucht man nicht.
Und da schmeckt man halt auch den Unterschied sofort. Also ich finde, Möhren und Tomaten schmeckt man extrem den Unterschied. Aber auch da ist es so, die Sonne ist dieses Jahr nicht so extrem. Das heißt, die Tomaten sind immer noch gut, aber sie sind nicht die High-End-Tomaten, wie sie sein könnten. Aber um zurückzukommen, warum wir es zu zweit machen, eben im ersten Jahr haben wir gemerkt, das funktioniert nicht und haben da auch gleich die Reißleine gezogen. Haben wir einen Praktikanten, der uns einmal die Woche jetzt geholfen hat, was natürlich auch eine nette Unterstützung ist. Ja, bis wir jemanden noch einstellen, wird noch ein bisschen dauern. Zumal einfach, klar, ich meine, das sind die mit Lohnnebenkosten und allem, hat man einfach dann gleich einen großen Betrag, den man mehr erwirtschaften muss im Monat.
Ja.
Und von daher bin ich jetzt eher dran, es für nächstes Jahr effizienter aufzustellen und die Kulturen zu reduzieren, größere Mengen anzubauen. Das auch, also gerade ich habe jetzt gemerkt, für die Gastro fehlt uns auch ein bisschen einfach die Menge jetzt im ersten Jahr.
Wir sitzen ja hier wirklich inmitten eures Grüns und als ich eben reingelaufen bin, habe ich gesagt, oh, ist ja toll, ist ja hier ein totales Paradies und es grünt und blüht überall. Und du hast gesagt, ja, leider auch das Unkraut. Einige Stellen habe ich schon aufgegeben. Kommt man mit der Arbeit hinterher? Also gerade wenn man nur zu zweit ist?
Nee, kommt man nicht. Nee. Aber man
macht
muss
dich
dann,
das nervös dann?
Ja, klar, total. Also Caroline kann davon ein Lied singen. Also zu Hause rede ich wahrscheinlich abends von nichts anderem, als was ich noch nicht gemacht habe heute und was ich eigentlich hätte noch machen sollen. Aber ich glaube eben, es ist so eine Einstellungssache. Man muss irgendwie dann irgendwann erkennen, okay, mach das, was jetzt wirklich Priorität hat. Und alles andere machst du, wenn du noch Zeit hast.
Okay, ja.
Ich lege meistens morgens einfach los und gucke, dass ich irgendwie durchkomme.
Und wie lang ist so ein Tag?
Wenn es nach mir geht, ein bisschen länger.
Jetzt seid ihr ja zu zweit.
Genau, also ich würde gerne auch mal ein bisschen länger draußen bleiben, aber in der Regel, wir fangen zum Teil auch morgens um 4 an. Also
ja,
das
klar.
Ist, also der Ausliefertag ist so ein Tag, da wir alles so viel wie möglich frisch ernten wollen, fangen wir eigentlich morgens um 4 an. Mhm. Und liefern dann auch eben in den frühen Morgenstunden aus, was auch nicht bei jedem Kunden so gut ankommt, weil er halt früh rausgeklingelt wird. Aber ja, besser geht's eigentlich nicht. Das ist eigentlich das Ideal, dass es gerade irgendwie erst vor 3 Stunden geerntet wurde.
Klar.
Und sonst würde ich sagen, jetzt momentan eigentlich so um 8, kann ich mir jetzt auch erlauben wegen Wetter. Wenn es jetzt wirklich ein heißer Sommer wäre, würde ich locker um 6 immer anfangen, weil sonst hält man es hier nicht mehr aus. Also dann muss man bis 14 Uhr spätestens muss man durch sein mit allem.
Ist es näher am Traum oder näher am Albtraum?
Also dann selbstverständlich näher am Traum, selbstverständlich.
Aber ist es ein Traum oder ist es dafür doch zu harte Arbeit?
Es kann einer werden.
Okay, was muss dafür passieren?
Ich habe halt gewisse Vorstellungen, wie das hier irgendwann aussehen soll. Wenn man jetzt weiß, wie das hier vorher aussah, dass es einfach nur eine Wiese war und wie es jetzt aussieht und das innerhalb von einem halben Jahr, kann man jetzt nicht meckern. Also, aber trotzdem habe ich halt gewisse Vorstellungen, wie was aussehen sollte. Ich sehe das Ganze ja auch nochmal mit Hühnern und ein bisschen komplexer und noch ein bisschen aufwendiger.
Und dann irgendwann Kühe und Schafe und Schweine.
ich glaube, das wäre, also Problem ist auch, dass wir halt nicht hier wohnen. Der Fahrtweg ist halt schon ein Thema und ich glaube, wenn man hier wohnen würde, würde das Ganze nochmal ein bisschen eine andere Qualität bekommen. Gerade auch, dass man abends nochmal kurz rausgehen kann, irgendwie was zu gießen und dann muss, also ich kann also nicht jedes Mal 20 Minuten nur fürs Gießen rausfahren. Das ist auch der Grund, weshalb diese Tage halt so fix gelegt werden müssen. Ja. Weil wir nicht direkt nebendran wohnen.
Wollt ihr das nicht? Ist das eine bewusste Entscheidung?
Nee, überhaupt nicht. Also das ist nicht so einfach unter den Hut zu bringen, ein Stück zu haben und daneben ein Haus und auch eins, wo man sich wohlfühlt.
Ja.
Und was man, also unabhängig davon, was man zahlen kann. Oder ja. So. Also ich meine, die Immobiliensituation hier in der Ecke ist jetzt ja nicht unbedingt die entspannteste.
Nee.
Aber natürlich, ich meine, wenn wir von einem Traum reden, dann habe ich dann ein kleines Farmhaus und habe ringsum meine Felder.
Ja.
Aber ich glaube, die Umsetzung ist hier relativ schwierig.
Okay, verstehe. Aber das Ganze soll und darf noch wachsen. Jetzt noch übertragen auf völlig andere Situationen als eure. Was könnt ihr denn Leuten raten, die Lust auf eine Veränderung haben, aber nicht so richtig wissen, wie sie sie herbeiführen sollen? Also ihr habt ja jetzt schon die ein oder andere Veränderung auch zusammen hinter euch. Was war in der jeweiligen Situation der Schlüssel, um es wirklich zu machen? Ist das eine Persönlichkeitsfrage?
Ja, ich glaube. Also ich glaube, das ist schon was, man muss auch der Typ dazu sein. Mhm. Also natürlich gibt es für alles ein Buch in einem Buchladen, aber man muss natürlich ein bisschen der Typ dafür sein. Und man muss auch natürlich ein bisschen Risiko eingehen. Ich meine, der klassische Spruch, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber man muss irgendwie auch ein bisschen sich fallen lassen und sagen, okay, ich gehe jetzt einfach das Risiko ein und ich riskiere was. Aber im Freundeskreis und überall, man hat ja unterschiedliche Freunde mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und ich könnte genau sagen, wer wird's machen, wer wird's nicht machen.
Ja.
Also ich glaube, dass halt jetzt gerade in dieser Phase viele dann doch nochmal unsicherer sind und sagen, okay, lieber kein Risiko eingehen. Man weiß ja nicht, wie geht's weiter, was passiert jetzt noch. Aber ich sehe das jetzt eher als Chance. Und wir wollten eben auch was machen, was zum Beispiel jetzt Corona-unabhängig ist.
Ja.
Also was uns da jetzt nicht irgendwie in die Quere kommen kann.
Ja.
Aber ich glaube schon, das ist eine Persönlichkeitssache. Und auch ein bisschen, klar, vielleicht ist es ja auch sogar, vielleicht ein bisschen eine Erziehungssache. Wie ist man erzogen worden? Aus welchem Elternhaus kommt man? Ob man das lernen kann? Weiß nicht. Eher durch Schicksalsschläge, jetzt nicht nur im negativen, vielleicht auch im positiven Sinne. Ne? Also, dass einfach was Ungewöhnliches im Leben passiert, was einem dann ein bisschen aus der Bahn wirft, aber im positiven Sinne aus der Bahn wirft.
Ja.
Und einem gar keine andere Möglichkeit lässt. Und dann merkt man plötzlich, es funktioniert ja doch. Mhm. Ich glaube, das ist eher das. Sonst ist es halt eben von der Persönlichkeit schon stark abhängig, würde ich sagen.
Genau wie die Vorliebe für Gemüse. Welches ist dein Liebstes?
Echt schwierig zu sagen. Also jetzt einfach von der Art her, vom Auspflanzen, vom Wachsen und vom Ernten und auch vom Essen eigentlich die Möhre, die Karotte.
Tatsächlich?
Ja, ich bin, da gibt es so viel Vielfalt, die gar nicht auf den Markt kommt.
Mhm.
Ich mag auch sehr gerne Beete, also rote Beete, gelbe Beete, welche Sorte auch immer. Da ist es so, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Also viele mögen es gar nicht und viele lieben es. Aber was ich zu allen Gemüsesorten sagen kann, die Zubereitung macht so viel aus. Und es gibt einfach sehr, sehr viele Sachen, die ganz klassisch immer zubereitet wurden, wie Kohl und so weiter, verkocht bis zum geht nicht mehr, ohne Farbe, kein Geschmack mehr. Die Zubereitung macht wirklich einen Unterschied. Man sollte nie irgendein Gemüse ganz abschreiben, würde ich jetzt sagen.
Gib dem Gemüse eine Chance.
So sieht's aus.
Wie immer gibt es noch einen Blick ins Heft. Dieses Mal mit Netzwerk Südbahn-Redakteurin Annalena Gröner. Annalena, Pause. Wie habt ihr dieses Thema im Heft behandelt?
Das Thema Pause hat sich für uns aus verschiedenen Gründen eigentlich angeboten. Nämlich zum einen, wir haben Sommer. Wettertechnisch war das jetzt noch nicht so spürbar, aber er kommt aktuell. Und es heißt für viele, dass es die Zeit ist, wo man sich eigentlich endlich mal wieder einen längeren Urlaub gönnt, der auch bitter nötig ist. Man fährt weg, gönnt sich ein paar Wochen oder auch nur ein paar Tage Ruhe von zu Hause, vom Alltag, von der Arbeit. Gleichzeitig aber eben auch nach anderthalb Jahren Pandemie haben wir von verschiedensten Leuten gehört, wie man auch tatsächlich oder wie wir uns alle tatsächlich so vom Kopf her auch nach einer Pause sehen tatsächlich. Also dass alles ein bisschen zu viel geworden ist. Homeoffice, Homeschooling, unsichere Zeiten, ständig neue Regeln, neue Maßnahmen. Diese Unsicherheit, in der wir uns immer noch befinden. Wohin geht das Ganze? Wann ist das alles vielleicht mal endlich wieder vorbei? Und so haben wir eben versucht, das Thema Pause aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Zum einen, wie wir es eben gehört haben, hätten wir da mal diejenigen, die sich Pause von ihrem eigentlichen Beruf nehmen, wie die Familie Rechenbach, die dann einfach mal die Gastronomie ruhen lässt und aktuell im Beet am Kaiserstuhl schafft, um dort Gemüse und Obst zu ernten und anzubauen. Wir haben uns aber auch bei Hüttenwirten aus der Region umgehört, weil ja hier immer noch dieses große, die große Meer umgeht, dass vieles, für vieles ist so ein Aussteigertraum. Ah, jetzt werde ich Hüttenwirt, ich bin umgeben von der Natur, ich arbeite vielleicht sogar noch mit Kühen zusammen und lebe hier so ein bisschen meinen Aussteigertraum. Was aber tatsächlich dahinter steckt, nämlich harte Arbeit, das haben wir uns mal konkret von drei Hüttenwirten erzählen lassen. So ein bisschen die Pause der anderen, also während die vorrangig Städtler am Wochenende auf die Berge pilgern, um dort ein bisschen abzuspannen, wandern zu gehen und den Alltag zu vergessen, müssen nämlich die Hüttenwirte ackern. Und zwar ordentlich. Dann haben wir uns aber auch mit einer Umfrage umgehört, wie Unternehmerinnen und Unternehmer in Südbaden sich kleine Alltagsauszeiten nehmen, also wie sie sich die Pausen schaffen, sei es durch Sport, sei es durch Family Time oder einfach mal einen Ausflug in die Natur. Wir haben aber auch einen Detox-Hof, kann man sagen, besucht im Nordschwarzwald bei der Familie H. Und hier kann man tatsächlich leben wie vor 100 Jahren. Kein Handy, kein Laptop. Der Luxus dort ist tatsächlich die Bescheidenheit, in der man plötzlich lebt und die für viele eine unfassbar gute Entspannung sein kann. Genau, das wären mal so die Pausenthemen, die wir haben, ganz neben den vielen anderen spannenden Themen, die unser Magazin natürlich immer komplett machen.
Auf was dürfen wir uns denn in der nächsten Ausgabe freuen?
In der kommenden Ausgabe widmen wir uns dem Thema Sport. Normalerweise ist die August-Ausgabe von Netzwerk Südbaden schon fast aus einer Tradition heraus immer eine SC Freiburg-Ausgabe, bedingt durch Bundesliga-Start. Dieses Jahr ist alles nicht ganz normal, deswegen haben wir uns auch überlegt, dass wir in diesem Jahr den Sport ein bisschen breiter in den Blick nehmen, nämlich da auch gucken, was die Vereine zu bieten haben in der Region, was zum Beispiel ein Regionalligist hier als Beispiel der Balinger SC von seinen Fans hat, wie solche Fans den Verein maßgeblich mittragen und mitgestalten, weil die Fans dort nicht nur auf der Tribüne sitzen, sondern eben auch noch maßgeblich mitarbeiten, sei es am Ausschank, Wurstverkauf oder auch beim Wäschewaschen der Trikots. Wir haben uns umgeschaut, was aktuell auch an Sport im öffentlichen Raum möglich ist. Natürlich war auch hier die Pandemie wieder ein bisschen Motor für diesen Outdoor-Sport, den man für sich entdeckt hat. Und tatsächlich sind hier in den vergangenen Monaten mehr und mehr sogenannte Bewegungsparks entstanden. Da gibt es einen am Sternwald, es gibt aber auch in Gundelfingen jetzt einen neuen. Und da haben wir uns einfach mal umgehört, was geben Kommunen oder auch Städte für solche Parks aus? Was ist dort möglich? Worauf muss man achten? Und was sind eigentlich so auch die Vorteile, die sich daraus jetzt ergeben? Und zudem haben wir geschaut, so ganz ohne SC kommen wir nicht aus, wollen wir auch nicht. Der spielt gerade in den verschiedensten Ligen unfassbar gut, sowohl bei den Männern, aber auch bei den Frauen. Und hier haben wir natürlich geschaut, was da die Nachwuchsarbeit für eine Rolle spielt und auch wie sich da in den letzten Jahren, was man dort verändert hat, und um eben diesen Erfolg so zu leben, wie man ihn aktuell leben kann. Neben der physischen Fitness, die man sowohl als Profisportler braucht, aber auch als jedermann. Und wie gut Sport natürlich auch einmal dem Körper tut, haben wir uns aber auch der Tatsache angenommen, wie wichtig Sport für die Psyche ist. Und da auch tatsächlich ein spannendes Interview mit einer Sportpsychologin hier aus Freiburg geführt. Und neben all diesen sportlichen Themen sind natürlich auch im hinteren Teil des Hefts wieder spannende Unternehmensporträts. Wir haben unsere Kolumnisten vertreten. Die Rubrik gut beraten und schließen wir immer mit einem launigen am Arbeitsplatz das Magazin ab.
Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, bekommen Sie im gut sortierten Einzelhandel und natürlich auch im Abo dorthin geliefert, wohin immer Sie es geliefert haben wollen. Alle Infos dazu gibt's im Netz unter netzwerk-südbaden.de.
Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast.